Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit Freitagnachmittag hat die SPD einen Kanzlerkandidaten und heute haben auch die Parteigremien den Personalvorschlag des Vorsitzenden abgesegnet. Peer Steinbrück will die SPD in knapp einem Jahr wieder in Regierungsverantwortung bringen und heute Abend sitzt er hier zum Farbe bekennen. Guten Abend, Herr Steinbrück.
Guten Abend, Herr Becker, Herr Schönborn.
Herr Steinbrück, schön, dass Sie hier sind. Die Troika hat ein ungewöhnliches Ende gefunden. Wir, die Öffentlichkeit, haben monatelang geglaubt, da sind drei Männer, die wollen um jeden Preis Kandidat werden. Jetzt erfahren wir, zwei wollen das gar nicht. Sie sind der Einzige, der überhaupt zur Verfügung steht. Warum haben die anderen sich so geringe Chancen für einen SPD-Kanzler ausgerechnet?
Das Bild war immer falsch. Sie haben gedacht, da sind drei Gladiatoren, die sich fetzen in der Arena und gegenseitig bekämpfen und jeder Auftritt in der Öffentlichkeit einer Art Schönheitswettbewerb unterliegt. So waren wir drei nie aufgestellt. Ich werde Ihnen nicht aufschwatzen, dass das jetzt Strategie war. Aber es ist das Ergebnis von mehreren langen Gesprächen, die wir untereinander gehabt haben. Und ich würde Ihnen auch widersprechen, diese drei werden auch weiter zusammenwirken. Jetzt in der Konstellation eines Parteivorsitzenden, eines Fraktionsvorsitzenden und eines Kandidaten.
Aber Herr Steinbrück, schauen wir mal auf die Art und Weise Ihrer Nominierung. Da hieß es erst Anfang 2013, dann hieß es nach der Klärung der inhaltlichen Fragen, dann ging auf einmal alles ganz schnell, so hoppladihopp. Wenn das schon so gelaufen ist, wie soll man denn der SPD abnehmen, dass sie einen geordneten Wahlkampf machen kann?
Na, da seien Sie ziemlich sicher, dass die SPD in der Lage ist, eine schlüssige Strategie, ein einigermaßen vernünftiges Programm und auch eine Personalaufstellung zu finden. Ich will Ihnen ja gar nicht einreden, dass die Entwicklung von Donnerstag auf Freitag so geplant gewesen ist. Aber es war der Zeitpunkt, dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir nach vorne gehen. Es macht keinen Sinn mehr, jemanden hinter die Fichte zu führen. Und jetzt versuchen wir, den gordischen Knoten durchzuschlagen. Tatsächlich stand eine Reihe von Gesprächen noch aus. Und Sie müssen einer Partei auch die Gelegenheit geben, eine so zentrale Frage wie die eines Spitzenkandidaten in einem einigermaßen geordneten Verfahren im Hintergrund, nicht immer transparent für die Medien.
Aber das war es ja gerade nicht.
Ja, es war schon sehr viel indirekter, als Sie gedacht haben, weil Sie häufig gar nicht mitgekriegt haben, wie häufig sich die drei getroffen haben und mit anderen abgestimmt haben.
Wir sind in einer Phase, wo eigentlich direkte Demokratie gefragt ist, andere Parteien ihre Kandidaten direkt wählen. Ist das ein würdiges Verfahren für die SPD, wenn heute der Parteivorstand nur noch nicken kann, der Parteitag im Dezember das Gleiche?
Ja, es kommt auf die Konstellation an. Wenn der Parteivorsitzende gesagt hätte, ich mache von meinem Zugriffsrecht Gebrauch, dann hätten Herr Steinmeier und ich gesagt, das ist der Vorteil, den du hast und das steht dir zu. Und Herr Steinmeier und ich hätten gegeneinander nicht kandidiert. Insofern stand die Frage nach einer Urwahl, einer Beteiligung der Mitglieder der SPD nicht zur Debatte. Aber das schließt nicht aus, dass das in Zukunft stattfinden kann. Wenn dann die Mitglieder der SPD eine Alternative zwischen zwei Frauen, zwei Männern oder einem Mann, einer Frau hätten.
Herr Steinbrück, Sie gelten als der Kandidat, der am wenigsten auf Parteilinie liegt. Jetzt sind Sie am Landesparteitag am Samstag in Münster ausgebuht worden, als Sie Beinfreiheit forderten für sich.
Ich bin nicht ausgebuht worden.
Es gab Buhrufe.
Entschuldigen Sie bitte.
Was meinen Sie mit Beinfreiheit?
Mit Beinfreiheit meine ich, dass jeder Kandidat, um 62 Millionen Wähler zu erreichen, bestimmte Spielräume haben muss, die über einen, sagen wir, parteiverträglichen Kodex und eine parteipolitisch korrekte Raison hinausgehen. Das ist vollkommen akzeptabel. Jeder, der die Fahne der SPD trägt, muss bestimmte Spielräume haben. Das bedeutet nicht, dass er sich von seiner Partei trennt, sondern dass er zusammen mit der Gesamtheit seiner Partei versucht zu gewinnen. Und das hat sich heute ausgedrückt in einem sehr einmütigen Ergebnis, was meine Person betrifft.
Herr Steinbrück, unsere Zuschauer wollen wissen, was Sie von Ihnen zu erwarten haben, wenn Sie sich in knapp einem Jahr für oder gegen Sie entscheiden müssen. Machen wir es konkret. Sie gelten als Befürworter der Rente mit 67. Bleibt es dabei? Renteneintritt mit 67 für alle?
Wir werden dem demografischen Druck nicht entgehen können. Der lässt sich nicht überlisten. Diese Gesellschaft wird älter. Und zur Sicherung der finanziellen Grundlagen der Sozialversicherungssysteme brauchen wir solche Anpassungen. Das schließt nicht aus, Brücken zu bauen. Zum Beispiel über eine Neugestaltung der Erwerbsminderungsrente für diejenigen, die kaputte Knochen haben oder auch sonst ausgebrannt sind und diese 67 nicht erreichen können. Und exakt daran arbeiten wir.
Also Rente mit 67 minus.
Naja, es ist ja nicht unvernünftig, diejenigen Menschen mitzunehmen und zu berücksichtigen, die erkennbar keine Chance haben, bis 67 wirklich zu arbeiten. Es wird andere geben, die über 67 hinaus arbeiten wollen. Insofern reden wir eher über eine Flexibilisierung des Ganzen. Aber man wird dem demografischen Druck Rechnung tragen müssen, weil die Rentenbezugsdauern im Verhältnis zu den 50er, 60er Jahren wahrscheinlich für Frauen und Männer inzwischen 10 bis 11 bis 12 Jahre länger sind. Und darauf werden wir reagieren müssen.
Was viele erschreckt, Herr Steinbrück, ist aber die Absenkung des Rentenniveaus auf 43% bis 2030. Die Linken in Ihrer Partei fordern 50%. Was sind da Ihre Vorstellungen? Wohin geht die Reise? Was sagen Sie den Leuten?
Die 43% sind nie eine Zielmarke gewesen. Sondern wenn man genau liest und die Unterlagen liest, auch die anschließenden Gesetzestexte, dann sind sie ein Interventionspunkt. Geradezu aus Sicht der SPD so gemeint, dass es dahin nicht kommen soll. Wie wir das lösen, wird Gegenstand weiterer Arbeiten sein unter der Führung des Parteivorsitzenden einer Arbeitsgruppe, die ich jetzt nicht beschweren will mit öffentlichen Einlassungen. Was ich klar sagen will, die SPD wird zu einer Position finden müssen, die auch dann noch tragfähig ist, wenn wir in der Regierungsverantwortung sind. Das heißt, an den Realitäten und an dem Druck der Fakten nicht scheitern.
Tragfähig heißt bezahlbar.
Auch bezahlbar. Und zwar sowohl für die Rentenversicherungsbeitragszahler, das sind die arbeitenden Menschen, wie auch mit Blick auf die Steuerzahler, die den Bundeszuschuss letztendlich sich finanzieren zur Rentenversorgung. Die SPD wird dort solide argumentieren müssen.
Herr Steinbrück, Ihre Gegnerin ist eine Bundeskanzlerin, die von der großen Mehrheit der Deutschen, auch von SPD-Wählern, überaus geschätzt wird, die außerordentlich beliebt ist. Wie wollen Sie als Schachspieler diese schwarze Dame überhaupt angreifen?
Ja, sie ist ja nicht sakrosant. Und die Qualität Ihrer Regierung ist ja nicht gerade überzeugend. Sie hat sich präsidial darüber erhoben und ich mache ein Kompliment, wie sie es geschafft hat. Aber sie ist verantwortlich für eine Regierung, von der einige und ja nicht nur die Abteilung Agitation und Propaganda der SPD sagt, es ist eines der schlechtesten Kabinette seit 1949, mit Ausnahme von zwei Persönlichkeiten.
Reden wir über Frau Merkel, über die Sie viele positive Worte in den letzten Jahren gefunden haben.
Ja, ich muss ja nicht dementieren, eine gute Zusammenarbeit von 2529, denn halten die Leute mich ja für gestört in meinem Gedächtnis. Aber ich kann sie ja durchaus attackieren mit Blick auf viele Wolken und Pirouetten, die sie gedreht hat, viele Positionswechsel, insbesondere in Europa, und dass sie erkennbar gegenüber diesem Kabinett ja nicht eine ausgesprochene Führungsfähigkeit zeigt, wenn ich mir allein den Zoff über die Sommerpause angucke, bis in die jüngste Zeit mit Frau von der Leyen und einem Zuschussrentenkonzept, das erkennbar falsch ist.
Aber ein Unterschied im Moment von satten 15% zwischen Ihnen und Frau Merkel, das ist schon ein Handicap, oder?
Naja, ich fange jetzt gerade an, Herr Becker, also, und die Wahl ist inzwischen 12 Monaten. Und alleine die Beliebtheitswerte werden es auch nicht machen. Ich habe mal eine Landtagswahl verloren, wo ich beliebter war als meine Herausforderer.
Aber sie wird ja nicht plötzlich unbeliebt werden.
Nein, aber man darf schon darauf hinweisen, was das Regierungshandwerkszeug betrifft. Und man darf sie fragen, welche wertegeleitete Politik sie macht. Und man darf sie fragen, wohin willst du mit dieser deutschen Gesellschaft? Was ist da in eine Unwucht geraten? Was ist aus dem Lot geraten? Viele Menschen sind latent unsicher und wissen nicht mehr so genau, wie hält diese Gesellschaft zusammen. Und da ist Frau Merkel eigentlich mit einem Blindfleck ausgestattet. Sie ist mechanisch gut, sie ist naturwissenschaftlich gut, aber wo will sie hin?
Dann sagen Sie uns doch, wo Sie hinwollen. Zu den Dingen, die die Gesellschaft gefährden, gehört die Euro- und Schuldenkrise. Sie haben gesagt, man muss endlich mal die Wahrheit über Griechenland sagen. Was ist die Wahrheit über Griechenland?
Die Wahrheit über Griechenland ist, dass die innerhalb der nächsten 8 bis 9 Jahre auf die Kapitalmärkte nicht zurückkommen. Und das sollte man den Deutschen sagen. Und die Wahrheit ist in der Tat, dass wir sie nicht rausschmeißen können. Und wir es auch nicht tun sollten.
Sie haben uns im Frühjahr noch gesagt, man muss über Plan B nachdenken, über eine Eurozone, die nicht mehr 17 Mitglieder hat.
Wenn sich das Fall weiter zuspitzt, ja. Aber ich halte die Risiken eines Ausschlusses von Griechenland, und keiner weiß so genau, wie das überhaupt verfahrensrechtlich laufen soll, die hier teilweise sehr kraftmeierischen Aussagen, insbesondere aus einer bayerischen Landespartei, für hochgefährlich. Und das weiß auch Frau Merkel. Ich bin mir ganz sicher, dass sie die Teilung oder die Meinung teilt. Wir werden Griechenland innerhalb der Eurozone stabilisieren müssen.
Aber Sie haben am Wochenende noch Geduld mit Griechenland gefordert. Heißt das denn, nach dem, was Sie jetzt auch sagen, ein Blankoscheck?
Nein. Das behauptet ja keiner. Sie können ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es geht natürlich um Auflagen. Es geht um Hausarbeiten, die machen müssen. Es geht um strukturelle Verbesserung. Es geht darum, dass die Steuerhinterziehung und Steuerbetrug bekämpfen. Es geht darum, dass sie eine Steuerverwaltung aufbauen, eine Katasterverwaltung. Selbstverständlich müssen sie das tun. Aber bilden wir uns nichts oder machen wir uns nichts vor. Es wird auf Jahre hinaus darauf hinausläufen, dass wir mit abnehmenden Anstrengungen dieses Land stabilisieren müssen. Und das sollten wir den Deutschen ehrlich sagen.
Welche Werkzeuge haben Sie denn in der Hand, das durchzusetzen, dass die Griechen endlich ihre Hausaufgaben machen, die die jetzige Regierung nicht hat? Das klingt alles gut, aber das versucht die Troika, das versuchen die europäischen Regierungen seit Wochen.
Naja, in dem Augenblick die Hilfe in der Tat einzustellen oder zu reduzieren, wo die Auflagen nicht erfüllt werden. Darin unterscheide ich mich nicht von dieser Bundesregierung. Das ist völlig in Ordnung. Die werden ihren Beitrag leisten müssen. Und wenn sie diesen Beitrag nicht leisten, werden sie auch nicht auf die deutsche Bonität und Solidarität rechnen können. Übrigens auch nicht auf die niederländische, die finnische oder die französische.
Medien für Sie, Herr Steinbrück, auch der Satz der Kanzlerin, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa?
Nein, nicht so weitgehend. Aber ich würde ihr nahestehen, zu sagen, wenn es zu einem Zerfall der Eurozone kommt, haben wir es auch mit einer politischen Renationalisierung in Europa zu tun. Wenn sie das zum Ausdruck gebracht hat, glaube ich, dass sie recht hat.
Sie sind jemand, der hohe moralische Standards einfordert. Sie haben jetzt in den Tagen, bevor Sie als Kandidat ausgerufen wurden, schon gespürt, was von Ihnen gefordert wird. Sie haben als Finanzminister auf einem Briefbogen, der auch den Ministertitel enthielt, Bundesunternehmen Telekom und Post aufgefordert, für ein Schachturnier Sponsorengelder zu leisten. Muss da nicht Per Steinbrück rückblickend sagen, war nicht so toll?
Darüber kann man reden, aber es hat mit Vorteilsgewährung oder Vorteilsnahme nichts zu tun, sondern ich habe ein Schachturnier versucht, über Sponsoren mit zu unterstützen, das in der Bundeskunst- und Ausstellungshalle öffentlich ausgetragen worden ist. Und eine Voraussetzung dafür lieferte nach 80 Jahren nach Deutschland eine Schachweltmeisterschaft, die dann auch dort stattfand, zwischen Kramnik und anderen wieder zurückzuholen. Von heutigem Standpunkt aus würde ich das nicht wieder tun, aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass es dubios oder gar ehrenrührig war. Ich habe es nicht für mich und ich habe es nicht für Freunde und ich habe es nicht für Dritte, mit denen ich verbunden bin, gemacht, sondern um ein sportliches Ereignis nach Deutschland zu holen. Ich füge sehr bewusst hinzu, wenn diese Tätigkeiten umfassend diskreditiert werden, dann wird es in Deutschland eine Reihe von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen nicht mehr geben, weil Sponsoren zurückstecken und Politiker auch nicht mehr bereit sind, sich zu exponieren, um Sponsoren zu gewinnen.
Aber ich halte fest, in dieser Weise würden Sie nicht mehr für Sponsorengelder werben.
Ich müsste diese Unternehmen anders ansprechen oder gar nicht, weil der Verdacht oder das Zwielicht ja von mir nicht von der Hand zu weisen ist, dass es Unternehmen sind, an denen der Bund Anteil hatte. Ich hätte andere Unternehmen ansprechen müssen, mit denen der Bund nicht in einer direkten Verbindung zu nennen ist.
Herr Steinbrück, Sie sagen seit Freitag, Sie setzen auf Sieg, nicht auf Platz. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen, ein Kanzler zu werden?
Genauso gut wie die Kanzlerin, eine schwarz-gelbe Koalition wieder zu etablieren. Die sind genauso einzuschätzen. Die Kanzlerin hat dieselben Probleme wie ich auch. Die Kanzlerin möchte eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition und ein so wichtiger Demoskop wie Herr Schönborn weiß, dass dies weit außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegt.
Ich höre ja Ihre Worte. Ich habe verstanden, Sie wollen nicht Minister werden in einer großen Koalition unter Frau Merkel. Sie wollen nicht mit der Linken eine Koalition bilden. Sie wollen nicht mit den Piraten koalieren. Wenn es für Rot-Grün nicht reicht, was ja im Bereich des sehr gut Möglichen liegt, dann stünde möglicherweise die FDP als weiterer Partner für eine Ampel bereit. Gibt es eine Ampel mit einem Kanzler, Per Steinbrück?
Wenn Sie antreten als Kanzlerkandidat und Sie haben eine klare Ausrichtung, dann wollen Sie das Szenario, die politische Koalition realisieren, die Sie anstreben. Das ist Rot-Grün. Und dann beschäftigen Sie sich mit einem kleinen Teil Ihres Kopfes nicht mit Alternativen, die Sie nicht anstreben
so
und die Sie nicht wollen.
Wenn man nicht ja,
nein,
nicht nein,
nein, sagen, nein, entschuldigen Sie, weil das ganze Sinn und Trachten eines Kandidaten und seiner Partei ist darauf gerichtet, das zu erreichen, was man sich vornimmt. So, was die FDP betrifft, ich weiß noch nicht, wie die sich entwickelt. Entwickelt sie sich so, wie Karl-Hermann Flach mal diese FDP zusammen mit anderen nennenswerten Persönlichkeiten gebildet hat, breiter aufgestellt, nicht nur marktradikal, durchaus ein Verständnis für Sozialstaatlichkeit, nicht nur auf eine Person fixiert, oder geht sie in der Entwicklung von Westerwelle oder Rösler weiter? Das bleibt noch zu klären.
Und die Große Koalition, schließen Sie die für die SPD aus oder nur mit Ihnen als Vizekanzler?
Ich selber kann nur für mich sprechen, aber das entspricht den Begehrlichkeiten oder sagen wir mal den Wünschen der SPD. Wir glauben zu wissen, dass wir in der Großen Koalition der bessere Teil im Kabinett waren. Das sehen nicht nur wir so, aber wir sind darüber bestraft worden. Wir haben keine Rendite gehabt 2009, sondern wir sind bis 8 auf die Bretter gegangen als Juniorpartner in einer Großen Koalition. Und deshalb liegt uns nicht sehr die Wiederholung dieses Experiments nahe, was man verstehen kann.
Sie waren mal Ministerpräsident in einer rot-grünen Koalition, galten nicht gerade als Lieblingssozi der Grünen. Wann haben Sie die Grünen schätzen gelernt? Was war da für ein Erweckungserlebnis, dass Sie jetzt voll auf Rot-Grün setzen?
Da muss nicht ein Erweckungserlebnis sein, sondern welche Schnittmengen habe ich mit wem? Und die größten Schnittmengen hat meine Partei und ich auch mit den Grünen. Koalitionen sind Zweckbündnisse. Das sind keine Liebesehen, die keinen Scheidungsanwalt kennen. Sondern das ist eine Schnittmenge, wo jeder glaubt, ein Maximum an seinen Vorstellungen realisieren zu können. Und für die SPD sind das die Grünen und erkennbar für die Grünen umgekehrt die SPD.
Herr Steinbrück, zum Schluss. Sie sind der älteste Kanzlerkandidat, den die SPD aufgestellt hat. Vor 3 Jahren haben Sie gesagt, jetzt sollen mal Jüngere ran. Warum muten Sie sich das noch zu?
Ehrgeiz, Eitelkeit, Bestätigung, so wie der Durchschnitt der Zuschauer auch gelagert ist, mit Blick auf das Selbstbild.
Herr Steinbrück, Dankeschön. Wir haben heute Abend den Anfang eines Langstreckenlaufs erlebt, denn es ist fast ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Das wird nicht nur den Kandidaten, sondern auch uns viel Kraft abverlangen, die wir am Ende entscheiden müssen. Jetzt trifft die Politik auf Wirklichkeit bei, hart aber fair, mit dem gleichen Thema. Bleiben Sie dran hier in der ARD. Einen schönen Abend aus Berlin.